Hallo, mein Name ist Michael Greder und das ist der Eule Podcast Re-Januar 2025. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Wie du in meinem Hintergrund siehst, bin ich ja gar nicht in meinem Arbeitszimmer.
Ich sehe aber nichts.
Du siehst aber nichts, genau, weil ich bin in Pappenheim zur Landeskonferenz der Arbeitsbeauftragten für Kirche mit Kindern, Dekanatsbeauftragten für die Arbeit mit Kirche mit Kindern. Es ist wieder so ein komplizierter kirchlicher Name.
Schön.
Ja. Und trotz allem und allen Internetwidrigkeiten zum Trotz setze ich mich hier noch hin, schwänze die Morgenandacht, damit wir eine schöne Podcastaufnahme für euch machen können.
Würdig und recht.
Und wie immer könnt ihr euch am Ende der Folge über die gute Nachricht des Monats freuen. Und wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast auf den Podcast-Plattformen liked und auf Social Media teilt. Unsere Arbeit könnt ihr außerdem mit einem Eule-Abo unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf eulemagazin.de. Kommen wir zu unserem ersten Thema, Philipp. Es jährt sich der Tag, an dem die Forumsstudie vorgestellt wurde. Sie wurde im Januar 2024 vorgestellt. Kannst du einfach nochmal so grob zusammenfassen für manche, die da jetzt nicht die ganze Zeit an dem Thema dran waren? Was war denn die Forumstudie?
Ja, also Forum, der Titel der Studie, so wie wir ihn auch in der Eule benutzt haben und so wie er sich jetzt eingebürgert hat, also die Forumstudie. Forum ist eigentlich die Abkürzung des Forschungsverbundes, der sich gebildet hat aus ForscherInnen unterschiedlicher Universitäten und Institute, Organisationen, die also gemeinsam im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD und der Diakonie Deutschland, das ist der Dachverband der diakonischen Werke in Deutschland, eine Studie verfasst haben über sexualisierte Gewalt an Minderjährigen. Das ist auch nochmal eine wichtige Sache, die, wie ich finde, ab und zu ein bisschen untergegangen ist. Also es geht in der Studie nur am Rande, in manchen Fallstudien auch Erwachsene, Betroffene, aber vor allen Dingen geht es um sexualisierte Gewalt an Kindern und das ist auch der Zuschnitt der Studie. Was, denke ich, auch nach wie vor interessant ist, ist, dass die Studie aus 6 Teilstudien besteht, also nicht aus einem Guss heraus geschrieben ist. Es gibt Teilstudien, die sich mit konkreten Fällen befassen und da an diesen Fällen untersuchen, was vielleicht für sexualisierte Gewalt in verschiedenen evangelischen Kontexten auch typisch ist. Es gibt dann die berühmte Teilstudie E mit dem Zahlenwerk. Wir haben das ausführlich erklärt im letzten Jahr zur Veröffentlichung der Studie in Artikeln und auch hier im Eule-Podcast. Wir hatten ja im März und dann im April jeweils Forscherinnen bei uns zu Gast im Podcast. Einmal im März Friederike Lorenz-Sinai über das Thema Was ist gute Aufarbeitung? Und im April dann Xavier Tosdan über Strukturen des Missbrauchs. Und die Episoden legen wir euch allen natürlich nochmal ans Herz.
Jetzt natürlich eine Frage, die man auch mit Blick auf die römisch-katholische Kirche und die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie und inzwischen Studien hat. Wie sieht es denn jetzt in dem ersten Jahr Forum mit den Austritten aus der Kirche aus?
Ja, das ist eine Frage, die immer ganz schnell gestellt wird, weil die Forumstudie ja einen katholischen Vorgänger, auch kann man fast schon sagen, sind ja auch teilweise die gleichen Forscher dran gewesen, hat nämlich die sogenannte MHG-Studie von 2018 für die verfasste katholische Kirche im Hinblick auf Priester. Also auch diese Studie, die MHG-Studie, hatte eine ziemliche Engführung. Da sind zum Beispiel die ganzen Orden nicht mit dabei, da sind auch die Einrichtungen der Caritas nicht mit dabei und da sind auch Ehrenamtliche nicht mit dabei. Und es wurde ja viel im letzten Jahr darüber diskutiert, wie das ist mit der Vergleichbarkeit der Zahlen. Da gibt es auch nach wie vor unterschiedliche Auffassungen davon unter den Forscherinnen und auch zwischen Kirche und Forscherinnen und interessierter Öffentlichkeit und Forscherinnen. Und ich weise da immer gerne darauf hin, dass auch die Zahlen, die in der MHG-Studie erhoben wurden, also Zahlen für Fälle, für Betroffene und für Täter, dass die sich auch überholt haben durch die zahlreichen Studien, die seitdem in einigen katholischen Bistümern erschienen sind. So, ich komme zu der Austrittsfrage, aber mir ist aufgefallen, dass ich zur Forumstudie noch was sagen möchte, nämlich die Forumstudie mit diesen 6 Teilstudien ist das eine, und dann gab es noch Nebenprodukte der Forschungsarbeit zu einzelnen Tatkontexten, die dann in den Wochen und Monaten danach auch nochmal für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Insgesamt wollte ich sagen, dass die Forschungsarbeit unter den Bedingungen, wie sie zustande gekommen ist, auch was das Studiendesign angeht, was ja so von der evangelischen Kirche auch bestellt wurde, schon erfolgreich war. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Auch wenn, und jetzt taste ich mich zu den Folgen vor, auch wenn die Erwartungshaltung einer, ja, ich weiß gar nicht, ob die Öffentlichkeit noch eine Erwartungshaltung hat, aber die Erwartungshaltung, dass jetzt quasi so dieser Bang passiert, wie in der katholischen Kirche mit der MHG-Studie, und danach sich das gesamte Aufarbeitungsgeschehen in der Kirche, aber auch der Blick von außen auf die Kirche nochmal radikal ändert, dass diese Erwartungshaltung, wenn man die denn gehabt hat, natürlich enttäuscht wurde. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich hatte diese Erwartungshaltung sowieso nicht, weil schon bevor die Studie veröffentlicht wurde, klar war, dass das mit diesem Studiendesign schwerlich korrespondiert. Ich glaube auch, wenn man ökumenisch überkonfessionell, postkonfessionell zu denken beginnt, dann kann man einfach sagen, dass diese 15 Jahre oder 14 Jahre Missbrauchskrise der Kirche in Deutschland natürlich auch an den Leuten nicht vorbeigegangen ist und sie insofern auch in anderen Erwartungshorizont eigentlich hatten für so eine evangelische Studie, als das für einen Beginn in einer solchen krisenhaften Situation zu erwarten ist. So, und jetzt zu den Austritten. Es hat sich so ergeben, dass es schon einen Knick gab im letzten Frühjahr, dass es vermehrt zu Austritten gab, aber das war auch ein vielfältiges Austrittsgeschehen. Also es sind auch Leute, mir ist zu Ohren gekommen, ich habe von einzelnen Akteuren aus der evangelischen Kirche auch gehört, von Pfarrerinnen und Pfarrern, dass die da Austrittsschreiben bekommen haben von Menschen, die aber aus der katholischen Kirche austreten wollten, und die haben das aber ans evangelische Pfarramt geschrieben. Also generell kann man einfach sagen, dass die Missbrauchskrise natürlich überhaupt keine Werbung ist für eine Kirchenmitgliedschaft, dass auch die zentralen Ergebnisse der Forumstudie, was gerade den Umgang mit Betroffenen angeht, überhaupt keine gute Werbung sind für die Kirche. Und dass sich das kurzfristig ausgewirkt hat, aber der ganz, ganz große Austrittstrend ist wohl ausgeblieben. Aber wie gesagt, die Kirchenmitgliedschaftszahlen für das Jahr 2024 liegen ja auch noch nicht vor. Das kommt ja erst in den kommenden Monaten, und dann werden wir das genauer sehen können.
Du hast es jetzt so genannt, keine gute Werbung. Okay, nicht so viel Austritte. Das heißt, man kann es in den Landeskirchenämtern und den diakonischen Einrichtungen einmal durchatmen und weitermachen wie bisher.
Man kann jetzt sagen, das klingt vielleicht ein bisschen herzlos von mir, aber das ist natürlich eine Perspektive, die innerhalb der Kirchen vorhanden ist, die auch eine gewisse Legitimität hat, denn Kirche und Wohlfahrtsverbände, also Diakonie und Caritas, bedürfen des öffentlichen Ansehens, des Vertrauens in der Bevölkerung, um arbeiten zu können. Und ein Kirchenaustritt ist also eines der messbaren Momente, wo man so eines Vertrauensentzuges sichtbar wird. Ja? Insofern halte ich das nicht für ehrenrührig, als Organisation darauf zu schauen, was macht es mit unserer Mitgliedschaft. Es ist auch völlig klar, dass im Grunde genommen die Rechnung der evangelischen Kirche in Deutschland ein Stück weit aufgegangen ist, das Studiendesign so anzulegen, im Verbund mit den Forscherinnen, dass es eben gar nicht den großen Knall gibt. Denn wenn ich Einzelstudien anschaue und ins Inhaltliche gehe und ins Vergleichbare gehe, dann bietet das unserer Mediengesellschaft nicht den Stoff, der zur Skandalisierung taugt. Ja? Also da brauchen wir ja immer den katastrophalen Einzelfall, die wirklich schlimmen Fälle, auch Betroffene, die sich zu Wort melden, die ihre Sache vertreten, und ganz schlimmes Versagen der Institution. Jetzt hat die Forumstudie natürlich Institutionenversagen in einem erheblichen Ausmaß nachgewiesen. Aber A, war das nicht überraschend, weil wir das schon kannten zum großen Teil. Und B, hat die Forumstudie das eben in wissenschaftliche Sprache und vergleichbar gemacht. Also was läuft immer wieder schief bei Prävention, Intervention und im Umgang mit Betroffenen? Und das ist natürlich ein harter Tobak für die Leute in der Kirche, aber das Interesse von außerhalb oder etwas außerhalb der Kirche lässt an solchen, am Ende auch organisatorischen Fragen natürlich stark nach.
Wie sieht es denn jetzt auch aus mit den Schutzkonzepten, wenn wir da so EKD-weit schauen? Ich meine, ich bin Pfarrer in Bayern, ich weiß, was halt so an Schreiben und Aufgaben und Aufträge jetzt so auf meine dienstordentliche To-Do-Liste kommt, aber wie sieht denn das EKD-weit aus mit der Erarbeitung von Präventionsschutzkonzepten?
Die Forumstudie ist so weit gegangen zu sagen, es gibt in der evangelischen Kirche und auch in der Diakonie sogar eine sogenannte Flucht in die Prävention. Damit ist gemeint, dass man dem Thema sexualisierte Gewalt oder Missbrauch am besten oder am liebsten dadurch Herr wird in der Kirche, dass man sagt, aber wir machen doch so viel für die Präventionsarbeit. Und das stimmt für beide Kirchen, für die katholische und auch für die evangelische. Mir ist keine andere gesellschaftliche Institution bekannt, die in gleicher und ähnlicher Weise in die Prävention sexualisierter Gewalt investiert hat und da auch Kompetenz aufgebaut hat und in die Fläche gewirkt hat, wie beide Kirchen. Das heißt, wenn man heute ehrenamtlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in der Jugendarbeit wird, mit einer Juleika, da ist das mit im Kurssystem drin. Wenn man fest angestellt wird als Vikarin oder als Pfarrerin, dann ist das mit drin. Wenn ich Verwaltungsmitarbeiterin werde, gibt es da Fortbildung. Also das ist alles nicht selbstverständlich, weil das darf man sich immer, man muss sich das wirklich mal vor Augen führen, in Schulen ist das in Deutschland nicht der Fall. Plus mal als ein Beispiel. Im Sportverein ist das nicht verpflichtend der Fall und die Sportverbände halten sich da arg bedeckt. Das heißt, die Flucht in die Prävention hat immer, das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Einmal zeigt es das, was die Kirchen tatsächlich schon auch geleistet haben auf dem Feld der Bearbeitung sexualisierter Gewalt. Und auf der anderen Seite kann es tatsächlich zur Ausrede geraten. Nun haben wir nach der Forumstudie eine Weiterarbeit an den Sachen erlebt, die ohnehin schon auf der Tagesordnung standen. Zu denen gehören die Schutzkonzepte in den Kirchgemeinden. Also man hat Jugendarbeit, man hat andere Arbeitsfelder schon längst geregelt. Man hat auch, was das hauptamtliche Personal angeht, schon in der Fläche, in den Kirchgemeinden, die Sachen verabredet. Es gibt die Gewaltschutzrichtlinie der EKD, die jetzt evaluiert und nochmal angepasst wird, aber die hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass du in deiner Vikarsausbildung das Thema ja schon hattest und dich als Pfarrer an sehr, sehr strenge, über das normale Strafrecht hinausgehende Richtlinien halten musst, ja, in den Landeskirchen, also das ist die Gewaltschutzrichtlinie der EKD, die wurde in den letzten Jahren dann in Kirchengesetze in den jeweiligen Landeskirchen umgesetzt. Und die Schutzkonzepte für die Kirchgemeinden sind quasi das zentrale Präventionsprojekt, was jetzt gerade läuft und was mit jetzt gemeint ist, ist, das wird auch noch bis weit 26 und in einzelnen Landeskirchen 27 laufen, weil das eine anstrengende, wie du sicher weißt, und komplexe Angelegenheit ist, dass immer vor Ort die Menschen darüber nachdenken, was brauchen wir in unserer Gemeinde, um sexualisierte Gewalt möglichst gut vorzubeugen. Denn das steht im Eigentlichen in einem Schutzkonzept drin. Und wir haben an den Kindergärten in Deutschland schon gesehen, die haben die Schutzkonzepte gesetzlich einführen müssen bis Anfang letzten Jahres, dass das vor Ort auch immer noch Diskussionen mit sich bringt über Sexualität von Kindern, von Erwachsenen, über Nähe, Respektsverhältnisse, Zuständigkeiten. Ja, also das ist eine schwierige Kiste, aber die ist am Laufen und ich habe den Eindruck, in manchen Landeskirchen, eher in den größeren, geht es schneller als in den kleineren, die mit den administrativen Vorhaben zeitweise auch sehr überfordert sind. Flucht in die Prävention als Befund der Forumstudie ernst zu nehmen, würde bedeuten und muss auch bedeuten, nicht bloß auf die Prävention zu schauen, sondern auch zu gucken, was ist anderweitig passiert, also bei den anderen Aufgaben, die sich aus einer Aufarbeitung sexualisierter Gewalt ergeben. Und da sieht es nach wie vor, auch ein Jahr nach Forum, keineswegs so gut aus wie auf der Präventionsseite.
Spielst du jetzt an auf Hauptkritikpunkte, die man der Forumstudie entnehmen konnte? Also es gab ja schon auch sehr konkrete Handlungsaufforderungen. Also würde ich schon so zusammenfassen, Nämlich, wir haben einmal den Punkt, und da haben wir auch immer mal wieder drüber geredet, wenn es oben auflag, der Punkt der Anerkennungsleistungen.
Ja, also die Forumstudie hat ganz viele am Schluss der Studie ganz viele Vorschläge gemacht oder Hinweise gegeben, was man ändern kann, um den in der Forumstudie deutlich gewordenen Problemen zu begegnen. Also daran sieht man auch, dass das die Forumstudie ein Auftragswerk der Kirche ist. Ne? Das wurde gesagt, schreibt uns auf, wie sich das verhält und gebt uns Empfehlungen, wie wir es besser machen können. Ja? Das hat also die EKD und die Diakonie haben das so bestellt und dann auch so bekommen. Und aus diesen Empfehlungen ist einiges geworden. Insofern, als dass ein Großteil davon in den Maßnahmenplan aufgenommen wurden, der vom Rat der Evangelischen Kirche, von der Kirchenkonferenz, das heißt von den Vertretern der Landeskirchen und von der Diakonie Deutschland und am Ende auch von der EKD-Synode zur Kenntnis genommen, verabredet wurde, das sind die Maßnahmen, die wir durchgehen. Die sind sehr vielfältig. Da geht es unter anderem um die Novelle eben der Waldschutzrichtlinie und eine Reihe von anderen Themen über Intervention, Prävention, unterschiedliche Maßnahmen. Ein anderer Teil davon war insofern, naja, nicht obsolet, aber schon längst angegangen, weil zwischen der Beauftragung und dem Forschungszeitraum der Forumstudie und ihrer Veröffentlichung natürlich auch Zeit vergangen war und da schon angefangen wurde. Ja? Und dann gibt es so ganz zwei ganz große Leerstellen, finde ich, die nicht ausreichend antizipiert wurden. Aber das heißt nicht, dass da nicht dran gearbeitet würde. Da wird sogar sehr intensiv dran gearbeitet. Aber sie haben, wie ich finde, noch nie ausreichend Ergebnisse gezeitigt. Ein Punkt ist nämlich, dass die Forumstudie ganz deutlich gesagt hat, also wenn sexualisierte Gewalt geschehen ist, dann haben die Leute, die drumherum hätten Verantwortung übernehmen müssen, darauf nie richtig reagiert. Also das ist das Feld der ordentlichen Intervention. Und der zweite große Befund war, dass der Umgang der Kirche mit den Betroffenen sowohl im Interventionsfall als auch dann später im Aufarbeitungsfall, das heißt, wenn die Betroffenen sich bei der Kirche melden und sagen, ich möchte gerne jetzt darüber reden, teilweise viele Jahre nach dem Tatvorgang. Jetzt möchte ich darüber reden, jetzt möchte ich mich melden, jetzt möchte ich, dass mein in Anführungszeichen Fall aufgearbeitet wird. Jetzt möchte ich auch eventuell in den dafür vorgesehenen Verfahren eine Anerkennungsleistung erhalten, dass dort der Umgang mit Betroffenen eklatant schlecht ist.
Also wir hatten da ja schon immer mal wieder drüber geredet, dass genau dieser Moment, wo ein Mensch auf eine Kirche zugeht und jetzt diese Aufarbeitung will, dass da irgendwas sehr im Argen ist. Und die Forumstudie ja eben gezeigt hat, du hast es vorher anfangs so schön gesagt, wissenschaftlich nachgewiesen hat, wo immer wieder einfach Fehler passieren. Also wo es nicht mal irgendwie komische Angestellte gibt, mal jemand einen Fehler macht, mal jemand irgendwas vergisst, rechtzeitig irgendwohin einzureichen, sondern es kommt ständig vor, so fast jedes Mal, dass man irgendwie falsch damit umgeht. Also wo hapert es denn dabei und was ist denn jetzt das Stellschräubchen, also oder vielleicht ist es gar kein Schräubchen, vielleicht muss man die ganze Maschine neu bauen, das weiß ich nicht, dass es jetzt besser wird.
Ein Problem in dem Umgang mit Betroffenen im Aufarbeitungsgeschehen ist, dass bisher in den evangelischen Kirchen zu wenig Personal dafür da war. Und das haben wir 2024 gesehen, dass diese Fachstellen, so heißen die, oder Meldestellen, landeskirchliche Meldestellen und Fachstellen, personell aufgestockt wurden. Manchmal in zufriedenstellendem Ausmaß, manchmal auch noch deutlich zu wenig, aber da ist jedenfalls Bemühung da, dass in einer Zeit, wo eigentlich überall sonst in der verfassten Kirche gespart wird und Personal abgebaut wird, dass dieser Arbeitsbereich personell aufgestockt und aufgebaut wird. Das ist schon bemerkenswert, weil das sicherlich auch nie ohne Konflikte abgeht, wenn es um Haushaltsgestaltung angeht. Ja? Also das ist das eine, sagen wir mal ganz praktische, was am Ende auch vielleicht am einfachsten zu lösen ist. Man stellt mehr Leute ein, damit mehr Leute Zeit und Kraft haben, in ihrer Arbeitszeit sich um die Anliegen von Betroffenen zu kümmern, die sich jetzt bei der Kirche melden. Das andere Stichwort in diesem Zusammenhang ist das aus der Forumstudie bekannte Stichwort der Verantwortungsdiffusion. Die spielt sowohl im Interventionsfall als auch im Aufarbeitungsfall immer eine große Rolle. Also im Interventionsfall ist das so typisch, ich bin nie wirklich zuständig, sondern müssen wir uns an den Chef wenden. Ob das nur Kirchenkreisebene, Dekanat, was auch immer ist, da versandet dann ganz viel. Dafür gibt es in den Schutzkonzepten in Kitas und zukünftig eben auch in den Gemeinden ganz klare Richtlinien. Es gibt in den allermeisten Landeskirchen, wenn sie nicht völlig verzwergt sind, innerlich und äußerlich, auch längst Interventionspläne, die genau festlegen, was in einem Interventionsfall, wenn sexualisierte Gewalt angezeigt wird, wenn das bekannt wird, wenn es auffällig wird in Einrichtungen, zu geschehen hat. So, und im Aufarbeitungsfall haben wir diese Verantwortungsdiffusion ja auch im letzten Jahr ganz intensiv erlebt, nämlich am Beispiel der leitenden Geistlichen, die immer gesagt haben, naja, ich war ja nicht zuständig, ich bin ja nicht der Chef der Kirchenverwaltung, ich bin nicht Chef des Landeskirchenamts, ich bin ja auch nicht Pfarrerin oder Superintendent da, sondern ich bekomme ja nur Briefe von Betroffenen. Ja, und was soll ich denen denn sagen, außer ich biete ihnen ein persönliches Gespräch an. Und dann noch das Erlebnis, dass diese Gesprächsfäden abgerissen sind. Und demgegenüber stehen eben Betroffene, die gesagt haben, ja, ich habe ja dem Bischof nie umsonst geschrieben. Es hat sich sonst in der Kirche nichts bewegt, also habe ich dann dem Landesbischof geschrieben, auf dass er Dinge in Bewegung bringt. Ja? Da sind ganz viele unterschiedliche Rollenbilder, Rollenerwartungen und tatsächlich im juristischen Sinne Amtszuständigkeiten in der evangelischen Kirche mit im Spiel. Diese Verantwortungsdiffusion, das konnte natürlich jetzt, also das ist als Problem erkannt, aber das ist im letzten Jahr seit der Veröffentlichung der Forumstudie sicherlich noch nie im ausreichenden Maße angegangen worden, zu sagen, also wie kriegen wir das hin, sodass sich tatsächlich auch im Aufarbeitungsfall niemand mehr rausreden kann. Weil auch ohne bösen Willen läuft es auch dieses Jahr noch so, dass Betroffene bei den Fachstellen, die in der Forumstudie ganz, ganz schlecht bei wegkommen. Das muss man immer noch mal dazu sagen, ja. Weil eine Reaktion auf die Forumstudie war ja, so hübsche Kacheln zu teilen, wo sich Betroffene jetzt hinwenden können, wenn sie nach der Forumstudie auch merken, jetzt möchte ich mich gerne bei der Kirche melden. Und da stand immer als Adresse, melden Sie sich bei Ihrer Kirche und bei den Fachstellen und am besten noch bei der zentralen Meldestelle Help. Genau diese Infrastruktur ist ja an der Forumstudie stark kritisiert worden. Also insofern ist das schon auch problematisch zu sagen, ja, dann meldet euch bitte weiterhin da, ja. Aber das ist ohne bösen Willen, finde ich, ganz häufig, also aus meinem Eindruck auch der Akteurinnen ganz häufig dort, weil auch die Fachstellen eben nie personell gut ausgestattet sind, weil sie selber nie zu den wirklich mächtigen Figuren in der Kirche gehören, weil eben Missbrauch doch in ganz vielen evangelischen Kirchen und diakonischen Werken bisher nicht Chefsache war. Und das ändert sich nur stückweise und in Ansätzen.
Also gewisse Probleme wie eine Hemdsärmlichkeit bei Sachfragen, also eine kirchliche Hemdsärmlichkeit bei Sachfragen und dann auch sowieso schon so eine teilweise Unterbestimmtheit von Funktionen bestimmter Ämter halt auch innerhalb der Kirche. Es sind ja Probleme, die nerven uns halt manchmal so, wenn wir uns in der Kirche bewegen. Aber hier haben wir jetzt halt ein Aufgabenfeld, wo es halt wirklich an existenzielle Fragen geht von Menschen, ja, um wirklich schwerwiegende Probleme. Und da ist es dann halt nicht mehr wirklich irgendwie lustig und dann ist es auch nicht auf irgendeiner Konferenz halt ein Treppenwitz, ja, was irgendein Bischof oder ein Dekan oder so mal wieder gemacht hat, sondern...
Ja, du hast völlig recht, diese große Gestaltungsfreiheit schon im Pfarramt, dann erst recht auf höheren Ebenen. Wir haben das auch in der Forumstudie immer wieder gesehen, dass es so Leute gab, die sich hinter Aufarbeitungsprozesse dann sicher aus gutem Wollen klemmen, ohne wirklich überblicken zu können, dass das dann jahrelange Prozesse sind, die wirkliche Kompetenz und wirkliches Durchhaltevermögen, wirkliche Geduld, wirkliches auch seelsorgliches Geschick erfordern. Das, also diese Verantwortungsdiffusion bedeutet ja gleich zugleich eine wahnsinnige Überforderungssituation für die dort handelnden Menschen immer wieder. Ja? Für die Betroffenen und auch für die Leute, die ihnen versuchen, einigermaßen gerecht zu werden. Und wir haben in diesem Jahr in den wenigen prominenten Fällen, die es ja dann doch nochmal wieder gab, unter anderem zweimal ja auch in deiner Landeskirche gesehen, dass da offensichtlich die Abläufe doch noch nicht klar sind, weil ja entweder jemand nie rechtzeitig aufgepasst hat oder weil dieses ich bin jeder sein kleiner Bischofsdenken schon noch durchschlägt, zu sagen, ach na ja, hier gibt es einen Interventionsplan, aber ich denke mir das ja viel besser, weil ich kann ja auch alles viel besser. Kristallisieren tut sich das natürlich in der Frage der Anerkennungsleistung. Also da ist es dann besonders eklatant, denn da war das bisher eben auch so, dass jede Landeskirche das so im Grunde genommen für sich gemacht hat, manche Landeskirchen auch im Verbund miteinander. Und dass es also bisher und auch ein Jahr nach Forum keinen verlässlichen Prozess und auch keine verlässliche Vereinheitlichung, nicht nur der Beantragung, sondern auch der Höhe von Anerkennungsleistungen der evangelischen Kirche und Diakonie gibt. Und daran wurde jetzt das gesamte Jahr 24 intensiv gearbeitet im BEFO, dem Beteiligungsforum der EKD, wo ja Betroffene mitarbeiten. Aber das ist noch nicht fertig und das soll jetzt im Frühjahr 25 fertig werden, nachdem es auch nochmal ein Stellungnahmeverfahren gegeben hat mit den Landeskirchen. Ja, also in Conclusio, die Anerkennungsleistungen, wenn alles gut läuft, werden eben erst gegen Richtung Ende des Jahres in den fixen Landeskirchen, die so ein bisschen sich, die schnell reagieren können, dann vereinheitlicht sein. Aber ich sehe das eigentlich eher erst mit dem Beginn des Jahres 26 so, dass auch in den Landeskirchen, wo man nicht so firm ist, dann dahin kommt zu sagen, jetzt gibt es in Deutschland vereinheitlichte Prozesse für die Anerkennungsleistung und in eine Vereinheitlichung der Leistungszusprache. Aber es wird in der evangelischen Kirche, anders als in der katholischen Kirche, keine zentrale Kommission geben, die das deutschlandweit übernimmt, sondern man muss weiterhin als betroffene Person an die Landeskirchen herantreten.
In dem Kontext, wo ich sehr skeptisch war, ob das tatsächlich so funktioniert, auch vom Zeitplan her, wie man es sich dann nach Forum vorgenommen hatte, nämlich in Bezug auf die unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommissionen, die eingerichtet werden sollten. Wir hatten die da auch schon mal besprochen, weil es ist ja doch recht sperrig, was das sein soll und was die genau machen. Das müssen wir jetzt im Detail nicht nochmal genau erörtern, glaube ich. Aber kannst du nochmal kurz mit zwei Sätzen sagen, welches Problem wird da beheimatet in den unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommissionen?
Also ich glaube, das größte Problem der URACs, so werden die abgekürzt, der URACs ist, dass viele Leute außerhalb und innerhalb der evangelischen Kirche überhaupt keine Ahnung davon haben, was die eigentlich machen sollen. Hm. Es gibt da 9 URACs, die regional in Deutschland verteilt sind. Also die Landeskirchen und diakonischen Werke haben sich da zusammengetan. Es ist also nicht so, dass jeder diakonische Landesverband oder jede Landeskirche eine solche Kommission bekommt, sondern das ist teilweise zusammengefasst. 9 Stück davon wird es geben und in diesen Kommissionen sollen sitzen unabhängige ExpertInnen, KirchenvertreterInnen und betroffenen VertreterInnen. Also jenseits des großen Problems, was ich gerade gesagt habe, dass viele Leute überhaupt nicht wissen, was sie eigentlich da leisten sollen, gibt es bei 2 von diesen 3 Statusgruppen auch noch Probleme. Erstens, wie kommt man an betroffenen VertreterInnen, die auch einschätzen können, zu sagen, wie stelle ich mir die Arbeit in so einer Kommission vor, auf was lasse ich mich da ein? Da haben in den Landeskirchen und diakonischen Werken jetzt, also in diesen Verbünden, URAC-Verbünden, ja, betroffenen Foren stattgefunden. Da gibt es ein Prinzip, was in der Fachstelle sexualisierte Gewalt der EKD entwickelt wurde, wie das abzulaufen hat, mit unterschiedlichen Einladungen an Betroffene, die dann zu solchen Informationssitzungen kommen, die dort aufgeklärt werden, denen erklärt wird, warum es da geht und die sich dann entscheiden können für eine Mitarbeit in der URAC. Und dann gibt es da aber nochmal einen Zwischenprozess und einen Rückführungsprozess, denn hinter jeder URAC soll so eine Gruppe von Betroffenen stehen, aus der heraus auch Leute quasi eingewechselt werden können in eine URAC und die so ein bisschen auch für den Transmissionsriemen, um mal dieses evangelische Wort zu benutzen, da sind zu sagen, was in der URAC herausgefunden wird, dass das auch bei den Betroffenen ankommt. Das ist eine Grafik, die binde ich mal gerne auch in den Euler-Artikel mit rein. Das ist eine riesige Grafik, die da entstanden ist, wie die URACs zu funktionieren haben, gerade in der Betroffenenbeteiligung. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also es ist komplizierter als jedes Verfassungsmodell, was ich gesehen habe. Da ist mein Kenntnisstand der, dass in allen Forschungsverbünden diese betroffenen Foren stattgefunden haben, dass aber noch nicht in allen Verbünden die Betroffenen schon fertig benannt sind, die tatsächlich jetzt in den URACs ab Frühjahr 25, März 25, losarbeiten sollen. Und die Vereinbarung mit der UBSKM geht dahin zu sagen, dass die URACs erst arbeiten können, wenn alle Statusposten insgesamt und vor allen Dingen die Betroffenen mit an Bord sind. Also dass die URACs nicht einfach losarbeiten können mit Expertinnen und Kirchenleuten, aber die Betroffenen sitzen noch nicht mit am Tisch. So, das ist die betroffene Seite. Die andere Seite sind die ExpertInnen, die unabhängigen ExpertInnen, die benannt werden sollten. Und die sollten laut der Vereinbarung mit der UBSKM von den Landesregierungen benannt werden, also von den Landesregierungen der Bundesländer in Deutschland. Und das ist nach meinem Kenntnisstand unterschiedlich gut gelaufen. Also es haben wohl jetzt alle Landesregierungen, die das haben machen müssen, ExpertInnen benannt, aber das heißt noch nicht, dass diese ExpertInnen jetzt alle bei den URACs mitmachen. Es gibt nämlich auch in Deutschland, sagen wir mal, eine endliche Zahl von ExpertInnen, die das machen wollen und können. Es gab auch schon Überraschungsmomente, dass Leute auf solchen Listen gelandet sind und dann doch nicht zur Mitarbeit sich bereit gefunden haben, weil ihnen die Landesregierung sie vorher gar nicht gefragt hat. Jo, also ich sehe das mit großer Skepsis an, weil das ja auch nur bedeuten kann, dass im März oder von mir aus April einfach eine konstituierende Sitzung stattfindet und dann erstmal überlegt wird, was machen wir hier eigentlich? Und das liegt auch an der Unklarheit dessen, was in der gemeinsamen Erklärung eigentlich definiert ist. Aber das führt jetzt für diesen Podcast und unseren Rückblick auf ein Jahr Forum zu weit. Ja. Das müssen wir an anderer Stelle in der Eule nochmal genauer anschauen.
Lass mal zum Abschluss von ein Jahr Forum, dem ganzen Komplex, nochmal sagen. Philipp, was ist denn dein Eindruck? Du schaust ja in recht viele Einrichtungen, Landeskirchen rein. Du begleitest das Thema wirklich schon seit Jahren, muss man leider inzwischen sagen. Hat denn jetzt nach Forum ein wirklicher Kulturwandel stattgefunden nach diesem einem Jahr?
Nee. Das wäre auch völlig abstrus, wenn man das jetzt behaupten müsste, dass innerhalb einer sehr komplexen Organisation, wo viele Leute mit ganz unterschiedlichen Sachen beschäftigt sind, jetzt innerhalb eines Jahres so einen Schalter umgeschnipst wäre, und es würde auch suggerieren, dass dieser Schalter quasi, dass es da nur 0 und 100 gibt. Also ich würde mal sagen, dass die evangelische Kirche in das Jahr 24 ja schon mit 40-50% reingegangen ist und auf diese 40-50% sind eben noch 20-30% draufgekommen. Das ist noch nie dort, wo ich finde, wo man hin müsste in der Awareness des Themas, wenn das jetzt, ich nehme jetzt das mal als Definition von Kulturwandel, ja, dass also erstens um die sexualisierte Gewalt als Möglichkeit in der evangelischen Kirche und Diakonie stets gewusst wird und b, dass auch der bereits geschehene Missbrauch, egal wie lange er jetzt her ist, in das institutionelle Gedächtnis eingegangen ist. Als eine Folge guter Aufarbeitung. Ja, ich verweise hier nochmal auf die Folgen mit Friederike Lorenzinay und Xavier Tosdan. Dort sind wir noch nicht. In der evangelischen Kirche nicht und auch in der katholischen Kirche nicht. Aber gesamtgesellschaftlich ist der Kulturwandel in beiden Institutionen natürlich viel weiter fortgeschritten als anderswo. Gerade wenn wir jetzt im politischen Berlin auch sehen, dass sich die Parteien, die Politik, staatliche Akteure und auch Akteure anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen bei diesem Thema einen schlanken Fuß machen. Das muss man irgendwie auch in der Erwartungshaltung moderieren. Also, da ist noch ein weiter Weg zu gehen und ohne einen großen gesellschaftlichen Kulturwandel. Und wir haben das ja Ende des Jahres 24 gesehen mit dem Pellico-Prozess in Frankreich oder in anderer Form jetzt in diesem Januar rund um Weihnachten mit der Diskussion um Sexismus nochmal in den Medien, bei Medienakteuren und so. Solange es diesen großen Kulturwandel nie gibt, ist auch irgendwie dem Kulturwandel in den Kirchen eine Grenze gesetzt. Denn die Menschen, die in der Kirche handeln, die sind ja nur ganz normale Menschen auch. Ja? So, bevor wir hier Schluss machen mit dem Thema, wollte ich noch gerne hinweisen auf zwei Ressourcen zum Jahrestag der Forumstudie, die ich interessant finde und die ich euch HörerInnen gerne ans Herz legen möchte. Einmal wäre da der NDR-Podcast Vertikal Horizontal der Religionsredaktion des Norddeutschen Rundfunks. Die haben eine Episode gemacht, ein Jahr nach der Forumstudie Sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Und der Bayerische Rundfunk hat in seiner Fernsehsendung, Stationen heißt die, auch eine Episode jetzt gemacht im Januar, Missbrauch, Aufarbeitung oder Stillstand.
Kommen wir zum nächsten Thema und das haben wir gar nicht so oft bei uns. Wir werden nämlich über einen Gottesdienst jetzt reden, genauer gesagt über eine Predigt. Die meisten haben es ja im Titel schon gesehen. Wir wollen über die Predigt von Mary Ann Budde reden, die sie gehalten hat zum traditionellen Gottesdienst anlässlich der Inauguration des neuen US-Präsidenten. Ich habe mir ja diese Freakshow, das war wie so ein Autounfall, auf dem man irgendwie so zwei Tage lang zufährt, ja immer mal
du wieder
so
du meinst die Amtseinführung mit Freakshow, ja.
Ja, genau, die Amtseinführung, nicht den Gottesdienst, sorry, nicht den Gottesdienst, danke, dass du mir das sowas sagst, ja. Also ich war nicht den Gottesdienst, ich war diese Amtseinführung, weil es ging ja schon so am Tag vorher los, ne. Ich hab mir das so angeguckt, wie so ein Autounfall in Zeitlupe, wo man weiß, eigentlich sollte man weggucken, aber man muss halt hingucken. Aber als dann mal dann reingespült wurde, so in die Timeline, wo ich nicht mehr ganz so live dabei war, so schau mal hier von dem Gottesdienst, was sie da gesagt hat. Und dann habe ich nicht die Schnipsel angeguckt, ich habe mir dann gleich die ganze Predigt eben angehört. Und ich denke, der Effekt war auch da, es war für so Leute wie mich, war es schon auch so ein bisschen Balsam, dass man gesehen hat, die sind jetzt nicht alle so am Ausflippen. Ja, da über dem
Ozean. Nee, das war so ein Moment, dass hier macht mal jemand das Fenster auf und lässt Luft rein, ja.
Ja, genau. Und also nicht nur auf Kipp. Ja, das war
also nur nochmal, um das ganz deutlich zu machen, wir reden jetzt gerade über die Predigt von Marianne Budde, Bischöfin der Episkopalkirche der USA in Washington. Und die hat in diesem Gottesdienst gepredigt. Und wir reden, denke ich, nur deshalb nochmal kurz drüber, weil es wirklich ein außerordentliches Medienereignis auch war. Also sowohl in den USA, weltweit und eben auch in Deutschland, also man hat das auch gesehen, in den sozialen Netzwerken, dass also weit über die Grenzen der Leute hinaus, der Menschen hinaus, die sich sonst mit Kirche in irgendeiner Art und Weise sozialmedial umgeben, diese Predigt und vor allen Dingen natürlich die Schlussworte ein erhebliches Echo erhalten haben. Und wir haben ja insofern auch in der Eule darauf reagiert, als dass wir einen sehr langen Text von mir im Magazin haben, der so die theologischen und politischen Hintergründe der Predigt und dieser prophetischen Schlussworte erklärt.
Das bekommt man in der Form und auch nochmal mit den theologischen Implikationen woanders einfach so nicht erklärt. Ja, also ich habe es in der Form nicht gefunden. Deswegen lest den Text. Ich habe jetzt so eingeleitet, weil es geht ja auch schon um diese ästhetische Differenz und Unterscheidung. Weil ich habe das dann angeguckt, wie sie auf die Kanzel geht und da oben steht. Und ich habe mir gedacht, so, ja, so sieht halt irgendwie eine Predigt im stinknormalen Sonntaggottesdienst aus. Da kam jetzt nicht irgendjemand hin, wie man es so bei so dieser ganzen Trump-Show erwartet und brüllt da jetzt irgendwas hin oder macht nochmal irgendwie so eine super Geste, über die wir uns jetzt alle zwei Wochen lang unterhalten können oder was, sondern wirklich einfach mit diesem Agentenbüchlein da vorne, dem Lämpchen auf der Kanzel. Und trägt das einfach in einer Ruhe und Bestimmtheit vor, die man einfach im letzten Jahr nicht mehr gehört hat. Es haben ja alle so auf diese letzten Sätze abgezielt. Du hast ja nochmal auch herausgearbeitet oder betont, dass die ja spontan noch reinkam, weil ja
später im Erarbeitungsprozess der Predigt, aber nicht spontan.
Ja, genau, also ja. Genau so. Insofern, so wie ich Predigten vorbereite, halt doch durchaus spontan, weil sie wusste ja nicht, was vorher, also halt Trump am Tag vorher, was der schon alles wieder irgendwie loslässt. Ja, also das war
ja
nicht so
ganz sicher. Ja, aber als Reaktion darauf hat sie diese letzten Sätze, die wurden noch eingefügt und zwar am Abend, bevor die Predigt gehalten wurde. Also insofern, das sollte jedem, der schon mal eine Predigt gehalten hat, ja bekannt sein, dass man am Abend vorher doch nochmal guckt, was man am nächsten Tag reden möchte. Egal, ob man die jetzt schon eine Woche vorbereitet hat oder nicht. Aber dass sie natürlich an dieser Predigt länger gearbeitet hat, als jetzt nur am letzten Abend, das war, denke ich, auch offensichtlich, weil das ja eine besondere Situation auch darstellt, in so einem Amtseinführungsgottesdienst, interreligiösen Amtseinführungsgottesdienst predigen zu dürfen. Das ist ja so eine Kanzelsituation, die es in Deutschland doch relativ selten gibt.
Was mich halt dann gewundert hat, als ich sie dann in Gänze mir angeschaut habe, die Predigt, war doch, dass trotz aller Progressivität, die vielleicht am Ende dann dabei rauskommt, der politischen Forderung, auch das würde ich vielleicht nochmal etwas in Frage stellen, aber dieser krasse amerikanische Patriotismus.
Ja, den hat man natürlich so in deutschen Predigten nicht, ja, nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein interessanter Hinweis. Also erstens, diese Predigt ist nicht so progressiv links, ne, wie man es jetzt auch immer nennen will, wie die Leute teilweise denken, dass die ganze Predigt ist, sondern dieser Hinweis auf Gemeinschaft, auf Unity, auf Zusammenhalt, auf nationalen Zusammenhalt, das ist schon sowas, das haben wir ja in deutschen Predigten auch. Wie häufig befordert die evangelische Kirche Zuversicht und Zusammenhalt? Ne? Also das passiert ja ständig. Aber was ich ja versucht habe, in meinem Text herauszuarbeiten und jetzt nicht weiter vertiefe, ist, dass mit diesem Unity-Gedanken, mit diesem Gemeinschaftlichkeitsgedanken bei Bischofin Budde aus US-amerikanischer Tradition in dem positiven als auch in dem schwierigen Sinne doch nochmal was anderes gemeint ist, als wenn in evangelischen Kirchen und katholischen Kirchen in Deutschland gesagt wird, wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr Zusammenhalt. Nämlich, dass es eine qualifizierte Gemeinschaftlichkeit meint, nie einfach in einer alle wieder zusammen in einem Boot und hui hui, sondern dass mit Gemeinschaftlichkeit da wirklich eine explizit auch christliche Gemeinschaftlichkeit gemeint ist. Das habe ich im Text ausgeführt, das wiederhole ich jetzt nicht mehr. Und das andere ist der Aspekt, den du jetzt gerade schon angetippst hast, nämlich, naja, also wo wird denn so gepredigt, als ob tatsächlich die Nation Träger einer Verheißung wäre?
Ich möchte das an einem konkreten Beispiel nochmal sagen, weil das ist mir auch aufgefallen, das war auch in der Lage der Nation und so, wo sie drüber geredet hatten, dass da religiöses Wissen einfach wirklich nicht mehr so richtig vorhanden ist, ja, und man die Dinge dann nicht mehr richtig einordnet, weil sie hat ja nämlich zum Beispiel an einer Stelle den Satz gesagt, ja, auch wir sind einst Fremde gewesen in diesem Land. Und das ist ja eine Einschreibung dann der amerikanischen Geschichte direkt in das Alte Testament.
Das ist eine Gleichsetzung der Pilger und Einwanderer zum Volk Israel.
Genau, also die Exodus-Geschichte führt sich fort in der Besiedlung Amerikas, ja, in der Frontier-Bewegung.
Ich glaube, es gibt eine lichte und eine dunkle Seite dieses amerikanischen Nationalismus, sage ich jetzt aus europäischer, deutscher Perspektive, die sagt, dass die amerikanische Nation eine religiöse Qualität hat, insofern als dass diesem Volk und diesem Land etwas verheißen ist. Ja? Das funktioniert via Eintragung in alttestamentliche Texte, wenn es darum geht, dass auf einmal statt Israel die USA diese Stelle einnimmt. Aber das funktioniert auch mit christlicher Kodierung. Also hinter Bischöfin Budde, in dem Altarraum der National Cathedral, ist auf dem Boden ein riesiges Jerusalemkreuz. Und wer wissen will, wie ein Jerusalemkreuz ausschaut, der soll sich mal das Symbol des Evangelischen Kirchentages angucken. Das ist nämlich auch ein Jerusalemkreuz. Also ein großes Kreuz mit vier kleinen in den jeweiligen Fenstern des Kreuzes drin. Das ist nie per se ein schlimmes Symbol, um Himmels Willen. Aber es ist das Symbol des alten Königreiches Jerusalem. Also ein Symbol eines Kreuzfahrerstaates. Und es ist das Symbol, was der neue US-Verteidigungsminister, dieser wahnsinnige christliche Nationalist und Sexist Peter Hegseth, tätowiert hat. Das ist das gleiche Symbol. Es ist schon wichtig, was man sich jeweils bei dem Symbol denkt und wie man es ausdeutet. Aber auch auf der lichten Seite dieses amerikanischen Besonderheitsdenkens, ja, steckt eine religiöse Komponente drin, die dann ganz schnell switchen kann von One Nation Under God, ja, also der Satz aus dem amerikanischen Fahneneid, zu wir sind die einzige Nation und der Gotteswille muss in jeder politischen Entscheidung quasi deutlich werden. Also das ist dieser christliche Nationalismus. Auch die, sagen wir mal, progressiven, liberalen Christen in den USA müssen sich in eine Selbstprüfung begeben darüber, wie mit Nationalismus, mit Nation allgemein als Topos der Theologie und Kirche umgegangen werden kann. Aber ja, das hast du ganz genau auch diesem Text entnommen, zu sagen, okay, da gibt es einfach Traditionslinien, die sind problematisch, die haben wir in Deutschland insofern nicht mehr. Weil ich glaube nicht, dass in Deutschland jeden Prediger und eine Predigerin in den großen Kirchen jedenfalls nie auf die Idee kommt, zu sagen, wir setzen die deutsche Nation in irgendeine heißgeschichtliche Funktion ein in Theologie und Verkündigung.
Dennoch fand ich diese Predigt einfach wirklich genial, weil man kann sie einfach als konservativer hören, man kann sie als progressiver hören. Am Ende folgt ganz argumentationslogisch oder halt predigtlogisch nicht ein schlichter moralischer Appell, sondern die Ethik eben der Barmherzigkeit und wo man dann einfach so sagen muss, ja, also selbst wenn man das jetzt als ultrakonservativer hört, muss man danach, wenn man das gehört hat, meiner Meinung nach ja trotzdem überdenken, wenn ich ein Problem mit Transmenschen habe, ist es ja trotzdem kein Grund, mit ihnen so umzugehen, wie wir jetzt in den letzten Jahren angefangen haben, mit ihnen umzugehen. Und andersrum als progressiver Mensch kann man sich halt dann eben auch fragen, ob man auf der anderen Seite auch immer so merciful war mit seinen politischen Kontrahenten.
Aber
das fand ich schon, das hat sie sehr stark, finde ich, schon rübergebracht.
Das stimmt, in der aber es ist halt das Problem, dass ihr nicht Konservative, Ultrakonservative und Linke zuhören, sondern in dem Fall Faschisten vor ihr saßen.
Ja.
Und die können das gar nicht mehr hören.
Das hat man gemerkt. Insofern ging die Predigt vielleicht auch einfach irgendwie weiter, beziehungsweise die Offenbarung, die aus dem prophetischen Wort dann folgte, die unmittelbare, ging dann vielleicht einfach weiter in den Reaktionen, die Menschen auf diese Predigt hatten.
Ja, ja. Und ich habe den Text ja bei mir enden lassen mit den tatsächlichen politischen Maßnahmen der Trump-Regierung. Im Prophetenwort macht die Welt nicht heil, sondern weist darauf hin, was schiefläuft. Es gibt eine Sehnsucht danach, dass irgendwie jemand ne, das Licht anknipst und sagt, jetzt ist alles wieder gut. So ist es nie und so wird es nie. Und das machen auch Prophetenworte nie. Aber Prophetenworte weisen darauf hin, was und Prophetinnenworte weisen darauf hin, was schiefläuft. Aber sie machen nie auf immer alles heil. Ich glaube, ein Teil dieser medialen Rezeption auf die Predigt, auf die Schlussworte ist, dass man das Gefühl hat, da redet jemand Wahrheit in eine ganz schwierige historische Situation hinein, aber damit verbunden auch die Hoffnung zu sagen, jetzt mach's wieder gut. Und das eine stimmt und das andere ist eine trügerische Hoffnung. Es wird nicht alleine wieder gut, dadurch, dass jemand von der Kanzel was sagt.
Kommen wir zum nächsten Thema. Es gab eine gemeinsame Stellungnahme der Büros der katholischen und evangelischen Vertretung in der Bundesrepublik zu den Gesetzesänderungen, die die CDU-CSU vorgeschlagen hat im Parlament, um in der Migrationsdebatte einige Gesetzesänderungen vorzunehmen. Kannst du da genaueres zu sagen?
Ja, dazu kann ich was sagen. Das ist ja tagesaktuell. Normalerweise machen wir hier Monatsrückblick, aber das ist wirklich tagesaktuell, denn es geht um zwei Entschließungsanträge der CDU, die bereits gestern im Bundestag verhandelt aufgerufen wurden. Eine davon wurde mit Unterstützung der AfD-Stimmen angenommen. Außerdem hat die FDP dazu gestimmt. Das hat ganz knapp gereicht. Und am Freitag, also morgen, von unserem Veröffentlichungsdatum her, gibt es ein Gesetzesvorhaben der CDU, was eingebracht wird in den Bundestag. Und das steht auch zur Abstimmung. Und es steht jetzt zu erwarten, befürchten, dass also diese Abstimmung ähnlich ausgeht wie die am Mittwochnachmittag. Also, dass dieser CDU-Antrag, der durchgeht, der ein ja, der hat einen spannenden Titel. Das Ganze heißt nämlich Zustrombegrenzungsgesetz und da geht es um die Regelung von Migration, hauptsächlich um den sogenannten Familiennachzug, die Familienzusammenführung. Das ist ein Antrag der CDU, der war im Herbst schon mal im Ausschuss und wurde da aber abgelehnt, ist nicht ins Plenum gekommen. Und jetzt in dieser ja verschärften Debattenlage nach Magdeburg und Aschaffenburg hat sich die CDU-CSU-Fraktion, hat sich Friedrich Merz, haben sich beide dafür entschieden, diesen Antrag in den Bundestag einzubringen, wohlweislich, dass er nur dann eine Mehrheit erhalten kann, wenn die AfD zustimmt, denn SPD und Grüne haben schon gesagt, dass sie nicht zustimmen werden. Und um den Kontext noch fertig zu machen, das ist ein Gesetzesvorhaben, aber selbst wenn der Bundestag dem zustimmen sollte mit einer Mehrheit, ist damit im Grunde genommen ja schon das Maximum dessen erreicht, was so eine Zukunft dieses Gesetzesentwurfs angeht, weil mehrere Bundesländer schon signalisiert haben, dass sie dem Gesetz im Bundesrat nicht zustimmen werden.
Was soll denn das neue Gesetz regeln?
Das soll den Zustrom in Anführungszeichen von Flüchtlingen begrenzen. Es sind unterschiedliche Maßnahmen. Vor allen Dingen geht es hier darum, und das ist auch die Kritik, die die Kirchen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme formulieren, um den Familiennachzug und der soll für Menschen mit subsidiärem Schutz abgeschafft werden.
Kannst du nochmal erklären, subsidiärer Schutz, also das liest man immer wieder, aber ich glaube, so richtig klar ist es nicht sofort, was das eigentlich genau ist, subsidiärer Schutz.
Ja, also subsidiären Schutzstatus erhalten in Deutschland Menschen, die aus Ländern geflohen sind oder aus Ländern kommen, in denen zum Beispiel Krieg herrscht oder von denen einigermaßen sicher annehmen kann, dass sie in ihrem Land Verfolgung ausgesetzt werden. Das ist aber nicht Asyl nach dem beantragt nach dem Grundgesetz oder nach dem Asylgesetz in Deutschland. Subsidiärer Schutz meint sowas wie behelfsmäßig. Also das ist nicht eine Anerkennung, es ist keine Aufenthaltsgenehmigung, die dauerhafter Natur ist, sondern das ist, sagen wir mal, der geringste Schutzstatus, den man in Deutschland haben darf. Aber ganz wichtig, weil das ja immer in den Nachrichten so durchgeht, diese Menschen halten sich nicht illegal in Deutschland auf, sondern haben eben den subsidiären Schutzstatus.
Das heißt, warte kurz zum Verständnis, dass ich da nachfragen kann. Das heißt, wir reden hier von Kindern, die in ihrem Heimatland nachweislich politisch oder sonst religiös verfolgt sind und deswegen einen subsidiären Schutz genießen. Und die haben das Anrecht darauf, dass ihre Eltern auch, damit sie als Minderjährige, als Kinder nicht alleine in unserem Land sind, nachholen können. in irgendeiner Art und Weise.
Ja, aber das trifft nicht nur auf Kinder zu, sondern das trifft auf alle zu. Also die mhm. nächsten Verwandten können auch nachgeholt werden. So ist es bisher. Das ist auch gesetzlich verbürgt in der Europäischen Menschenrechtskonvention unter anderem. Das ist, kommt auch aus dem Grundgesetz her schon mit, aus dem großen Schutz, den Ehe und Familie da genießen. Es ist auch ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass dieser Schutz der Familie sich nicht nur auf deutsche Staatsbürger erstreckt, sondern auch auf geflüchtete Menschen und Menschen, die sich anderweitig in der Bundesrepublik aufhalten. An all das erinnern die Kirchen in dieser gemeinsamen Erklärung. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Wenn der Gesetzesvorschlag der CDU tatsächlich Gesetz würde, was ja nicht wird, ja, aber dann wäre es so, dass Menschen mit subsidiären Schutz bis zu 5 Jahren eigentlich auf diese Zusammenführung von Familien warten müssten, weil man erst nach diesen 5 Jahren dann aus dem subsidiären Schutz in eine richtige anerkannte Wohnhaftigkeit in Deutschland kommen kann. Ja? So, vielleicht noch eine Ergänzung, wer hat das jetzt verfasst, weil zu den weiteren politischen Verwicklungen dieser Woche brauchen wir uns, glaube ich, gar nie hier groß noch auslassen. Das ist ja überall in den Nachrichten.
Mm, yeah.
Auch was so den Move angeht, ob das schlau ist von Friedrich Merz und der CDU im Wahlkampf oder generell mit der AfD gemeinsam abzustimmen oder nicht. Da gibt's auch, denke ich, ganz klare Meinung. Das ist gar nicht so das Thema. Was ich jetzt spannend finde, ist natürlich, wie diese gemeinsame Erklärung und der Begleitbrief, den wir noch gar nicht erwähnt haben, diese gemeinsame Erklärung hat noch ein kurzes Schreiben vorangestellt bekommen, wie die entstanden sind und wie die angekommen sind, auch in der Kirche.
Ja, wie sind die denn entstanden und wie sind die angekommen, Philipp, wenn du sie jetzt schon so mir auf die Zunge legst?
Das war jetzt ein bisschen moderativ von mir so reingekrätscht. Ja, also verfasst wurde die gemeinsame Stellungnahme und der Brief in den, wie du gerade gesagt hast, Büros der Kirchen bei der Bundesrepublik. Genauer gesagt ist das das sogenannte katholische Büro unter Leitung des Prälaten Karl Jüsten und die Geschäftsstelle, die Büros der Bevollmächtigten des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, Prälatin Anne Gideon, die wir erst im Herbst im Eule-Interview hatten, was wir hier unter der Podcast-Episode auch verlinken. Beide sind die BotschafterInnen ihrer Kirchen bei Bundestag, bei der Bundesregierung und eben auch bei der Europäischen Union. Das heißt, die sind Lobbyisten der Kirche und sie sind zugleich Seelsorger der Abgeordneten und anderen politischen Mitarbeiter am Bundestag zum Beispiel oder in der Bundesregierung. Das heißt, die machen Andachten, die machen Gottesdienste, die stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Und die haben einen Mitarbeiterinnenstab, der zu ganz vielen politischen Themen auch Stellungnahmen verfasst und den Abgeordneten zuleitet. Und sie versuchen, die Politik zu beeinflussen im Sinne der beiden großen Kirchen. Das betrifft sowohl die Religionspolitik, die wir ja in der letzten regulären Episode des Eule-Podcasts ganz intensiv besprochen haben, also auch die Eigeninteressen der Kirchen. Aber es betrifft auch Themenfelder, auf denen sich die Kirchen engagieren und zu denen sie versuchen, die Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen. Und ein ganz wichtiges, vielleicht sogar das zentrale Thema der letzten Jahre, ist natürlich die Migrationspolitik. Die gemeinsame Erklärung, die jetzt nochmal allen Abgeordneten zugesandt wurde und nur von den Abgeordneten ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, also die haben das mehreren Menschen in den Medien gesteckt, das ist ungefähr die Stellungnahme der Kirchen, die auch schon im Herbst zu dieser Ausschusssitzung, dann wurden nämlich die Kirchen angehört, abgegeben wurden. Also insofern kann eigentlich weder in der evangelischen Kirche noch in der katholischen Kirche Verwirrung darüber herrschen, was dort inhaltlich mitgeteilt wurde, denn das entspricht dem Beschlussstand in beiden großen Kirchen und es entspricht eben, wie gesagt, dem, was auch schon im Herbst im normalen Anhörungsprozess zu diesem Gesetzesvorschlag von den Kirchen eingebracht wurde. Wo es jetzt ein bisschen Verstimmung gibt, ist offensichtlich der Begleitbrief.
Also man kann sich vorstellen, diese Stellungnahme, die ist halt wahrscheinlich hochoffiziell ausgearbeitet worden. Und die jetzt haben dann die beiden Personen, die du genannt hast, die beiden Botschafter, die Prälaten, die haben dann nochmal da einen Brief oben drauf geklatscht und das so verschickt.
Ja, Brief oben drauf geklatscht klingt schon wieder so ein bisschen locker.
Es schön in einen Kuvert eingelegt.
Nein. Ich glaube, es geht den Abgeordneten schon digital zu.
Ach so, okay.
Es gibt ein sehr kurzes Begleitschreiben, das genauso wie die Stellungnahme der Eule, also mir, vorliegt. Das ist so ein ganz kurzes Begleitschreiben, in dem die beiden, also Frau Gideon und Herr Jüssen, darauf hinweisen, dass sie aufgrund der Kürze der Zeit dieser neuen Einbringung wenig Zeit hatten, um zu allen Punkten Stellung zu nehmen, aber zu einigen schon. Und dann kritisieren sie, ich zitiere, Zeitpunkt und Tonlage der aktuell geführten Debatte befremden uns zutiefst. Sie ist dazu geeignet, alle in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten zu diffamieren, Vorurteile zu schüren und trägt unserer Meinung nach nicht zur Lösung der tatsächlich bestehenden Fragen bei. Was in dem Brief und in der gemeinsamen Stellungnahme drinsteht, habe ich ja gestern schon in einem ausführlichen Artikel in der Eule dargestellt. Das müssen wir nicht vertiefen. Es ist entscheidend, dass in dem Brief auch die Debatte sehr stark kritisiert wird von den beiden Prälaten. Und das wiederum hat jetzt beim Bischof von Regensburg, Bischof Voderholzer, Rudolf Voderholzer, Kritik verursacht, weil der gesagt hat, das wäre jetzt mit der Bischofskonferenz nicht abgesprochen gewesen, was ein bisschen pikant ist, weil sich erst Anfang der Woche der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz getroffen hatte. Und dort offensichtlich, so sagt es jetzt die Generalsekretärin Beate Gillis der Deutschen Bischofskonferenz, eigentlich die Verabredung getroffen wurde, sich nicht in diese Debatte öffentlich einzumischen. Jetzt kann man darüber streiten, wollte das überhaupt der Prälat Jüsten, denn die haben sich ja eigentlich nur an die Abgeordneten gewandt, vielleicht mit ein bisschen Naivität, ob das dann an die Öffentlichkeit geht oder wie auch immer. Es ist ja Wahlkampf, da geht sowas an die Öffentlichkeit. Es ist aber keine öffentliche Stellungnahme gewesen, sondern ein typisches Schreiben eben der Büros, um die Abgeordneten davon im Grunde genommen in Kenntnis zu setzen, was die Kirchen zu ihrem Gesetzesvorhaben denn wirklich denken. Und deshalb ist auch diese gemeinsame Stellungnahme, die ja inzwischen auch öffentlich ist und verlinkt im Artikel von gestern, und wir verlinken sie auch hier unter der Episode, die ist in einer sehr juristischen Sprache gehalten. Also da ist nichts mit wir Kirchen wollen oder wir Kirchen fordern, sondern es geht rein um die juristischen Fragen, die da eine Rolle spielen. Und ich zitiere jetzt mal aus meinem Text von gestern, um das plastisch zu machen, was jetzt den Familiennachzug angeht. Die beiden Prälaten der Kirchen weisen in ihrem Schreiben die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf eine Reihe von Rechtsübertretungen hin, die mit dem Entwurf der Unionsfraktion für ein Zustrombegrenzungsgesetz verbunden sind. Sie erklären, dass das von der Union vorgeschlagene Verbot des Familiennachzugs für Menschen mit subsidiärem Schutz gegen das Grundgesetz, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Europäische Menschenrechtskonvention und geltendes Europarecht verstößt. Also das ist das, was in der Erklärung drin ist. Und im Brief, habe ich ja gerade schon zitiert, geht es vor allen Dingen um den Ton in der Debatte und um die Inhalte der Entschließungsanträge, die gestern abgestimmt wurden und von denen ja ein Antrag erfolgreich mit den Stimmen der AfD auch eine Mehrheit gefunden hat. Und dazu schreiben Prälatin Gideon und Prälat Jüsten in ihrem Brief: Auch das Ansinnen einer dauerhaften Inhaftierung von Ausreisepflichtigen, wenn eine Abschiebung absehbar nicht durchgeführt werden kann, verstößt gegen verfassungsrechtliche Garantien. Also auch hier berufen sich die Kirchen nicht auf ihre Stimmung, sondern auf die Verfassung und geltende Gesetze. Und sie weisen darauf hin, dass eigentlich die Fraktionen des Deutschen Bundestages sich nach dem Zusammenbruch der Ampelregierung darauf verständigt hatten, keine Anträge ins Haus einzubringen, für die dann die Stimmen der AfD ausschlaggebend wären. Und der letzte Satz ihres kurzen Briefes heißt daher: Wir befürchten, dass die deutsche Demokratie massiven Schaden nimmt, wenn dieses politische Versprechen aufgegeben wird.
Was ist denn jetzt das Problem von Bischof Voderholzer?
Das hat er ja in der Zeitschrift Communio gestern geschildert. Auch diesen Artikel verlinken wir hier, weil sind wir offenherzig. Der Punkt ist, dass ihm das missfällt, dass es eine parteipolitische Äußerung im Wahlkampf ist. Also so habe ich es jetzt jedenfalls verstanden. Ich glaube, dass er die inhaltliche Komponente der gemeinsamen Stellungnahme gar nicht so sehr in den Blick genommen hat, um es mal freundlich zu sagen, und gar nicht vielleicht auf dem Schirm hat, dass das tatsächlich einfach die dauerhafte Position auch der katholischen, gemeinsam übrigens mit der evangelischen Kirche ist, vor allen Dingen was den Familiennachzug angeht. Also der Familiennachzug, das ist der unumstößliche Eckstein der Migrationspolitik der beiden Kirchen. Ja, also da ist nicht verhandelbar, ja. Aber er stößt sich, denke ich, an dem sehr harschen Ton gegenüber der CDU-Fraktion in dem gemeinsamen nicht in der gemeinsamen Stellungnahme, sondern in dem Brief der beiden Prälaten. Vor allen Dingen offensichtlich daran, dass gesagt wurde, wir äußern uns nie und jetzt wird sich aber doch geäußert. Und ich hatte ja schon gesagt, vielleicht denkt Prälat Jüsten, das wäre keine öffentliche Äußerung, wenn er es doch bloß den Abgeordneten zuleitet. Das ist der eine Gedanke dahinter. Und der andere ist, dass nach meinem Empfinden Prälaten das durchaus dürfen. Also es ist so, dass die in die Gesetzgebungsprozesse auch Einrede halten, ohne permanent Rücksprache zu treffen. Also wenn die eine Stellungnahme machen, sowohl beim Europäischen Parlament als auch beim Bundestag oder eine Sachverständigenausgabe, also als in einem Anhörungsprozess auftreten, dann tun sie das in ihrem Amt, für das sie bestellt sind. Und das geht nicht automatisch nochmal über den Tisch des Ständigen Rates oder gar der ganzen Bischofskonferenz oder evangelischer Seite über den Tisch des Rates oder gar durchs EKD-Kirchenamt. Überhaupt nicht. Solange, und das ist ja die Aufgabenbeschreibung der Kirchenbotschafter, sie dort vertreten, was ohnehin Beschlussfassungsstand in ihren Kirchen ist. Und ich sehe jetzt da überhaupt kein Problem. Also die Prälaten haben genau das gesagt, was die Kirchen schon immer auch sagen. Auch die Kirchen haben ja schon immer auch in den letzten Jahren zur Mäßigung in dieser Debatte, in der Migrationsdebatte aufgerufen. Und warum sollte man zu dieser Mäßigung nicht auch aufrufen, bloß weil Bundestagswahlkampf ist? Also das geht mir nicht so auf.
Und insbesondere wurden hier jetzt ja keine großen theologischen Debatten vom Zaun gebrochen oder großer Moralismus im Ton, sondern du hast es gerade schon, finde ich, ganz schön gesagt, es ist ja wirklich trocken juristisch argumentiert.
Zugleich, das haben wir gestern in der Berichterstattung der FAZ gesehen, kann man natürlich die Kirchen auch wahnsinnig kritisieren dafür, dass sie eben die CDU kritisieren und an so einer, ja, ich kann das nie anders nennen, als menschenwürdigen Flüchtlingspolitik festhalten wollen. Es gibt halt Leute, schon auch seit längerem, wir haben das in der Eule ja immer auch beschrieben in unseren Artikeln zum Thema, die sich eine sogenannte realistischere Migrationspolitik von den Kirchen wünschen. Die Kirchen beharren darauf, dass ihre Vorstellungen in einer menschenwürdigen Migrationspolitik gerade realistisch sind und dass man das eben nie Realismus und Menschenwürde nie gegeneinander ausspielen sollte. Ja, der FAZ durfte ich gestern entnehmen, dass es auch in der evangelischen Kirche wohl Leute gibt, die das jetzt unglücklich fanden. Das wurde aber nicht namentlich zitiert, wer sich da geäußert hat. Man hat, also es kann ja sein, warum auch nicht, in der evangelischen Freiheit kann jeder seine Meinung haben. Wer namentlich zitiert wurde, ist Thomas Rachel, der ist Bundestagsabgeordneter für die CDU und Mitglied im Rat der EKD. Und der hat abermals beschrieben, dass er große Bauchschmerzen bei dem migrationspolitischen Kurs seiner Partei hat. Das wiederum hat ihn nicht davon abgehalten, gestern am Mittwochnachmittag dem Antrag zuzustimmen.
Es ist ja jetzt nicht wesentlich anders als das, was im Oktober schon einmal eingebracht wurde. Nur jetzt kam es halt größer nochmal in der Öffentlichkeit, wurde da diskutiert und es war aber eigentlich nie dafür gedacht, weder Brief noch die Stellungnahme, dass das jetzt groß lanciert wird in der Öffentlichkeit und damit in den Migrationsdiskurs eingeht.
Ja, aber, also ich muss schon ehrlich sagen, ich meine, so naiv sind die Leute, die für die Kirchen in Berlin arbeiten, nicht, dass die nicht mit der Möglichkeit wenigstens gerechnet haben, dass das Papier natürlich auch ihr beides, Brief und Stellungnahme, natürlich auch den Weg an die Öffentlichkeit finden. Und natürlich ist das bemerkenswert, 4 Wochen vor in der Bundestagswahl. Und es zeigt meiner Meinung nach aber, wie ernst die Kirchen die Situation tatsächlich einschätzen. Weil ich gerade schon die FAZ erwähnt hatte, den Bericht von gestern von den Kollegen Daniel Deckers und Reinhard Bingener durfte ich auch entnehmen, dass obwohl der Ständige Rat der Bischofskonferenz auf seiner Tagung sich gegen eine öffentliche Stellungnahme ausgesprochen hat, offenbar, man sich inhaltlich doch einig war, darin, wie man diesen Move der CDU, CSU beurteilt, nämlich sehr, sehr kritisch. Es geht ja am Ende darum, dass diese Abstimmungserfolge, jetzt einer ist schon erfolgt, mal sehen, wie es morgen wird, ja wirklich unter Zuhilfenahme der AfD ja erfolgen und das wird ja in vielfältiger Weise auch kritisiert und als Grenzüberschreitung, als Vertrauensbruch wahrgenommen über Parteigrenzen hinweg. Vielleicht zum Schluss, mal gucken, ob du noch eine Frage hast, nochmal zu diesem Realismus zurück. Es haben sich eine Reihe von CDU-Abgeordneten nicht an dieser Abstimmung beteiligt. Die waren einfach nicht da, aus vielleicht unterschiedlichen Gründen.
Also ich habe der Taz vorhin entnommen, können wir auch verlinken, den Artikel dazu. Die waren da, Die sind aber rausgegangen, die 8 Abgeordneten.
Okay, das kann ja sein. Die Namen deuten darauf hin. Yvonne Marquas, die Bundestagsvizepräsidentin, ja. Ihr Ehepartner Marco Wanderwitz, beide aus Sachsen Bundestagsabgeordnete, die ehemalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung von 2018 bis 2021 unter der Regierung Merkel, Annette Wittmann-Mautz, sowie die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die weiteren Abgeordneten Thomas Heimann, Roderich Kiesewetter, Astrid Timmermann-Fechter und Sabine Weiß. Also die haben nicht teilgenommen. Es gibt aber von denjenigen, die teilgenommen haben, nur eine einzige Nein-Stimme aus der CDU-CSU-Fraktion und die kommt von der Thüringer Abgeordneten Antje Tillmann. Und ich habe ja gerade gesagt nochmal zu der Frage, was ist Realitätssinn in der Migrationsdebatte? Antje Tillmann ist CDU-Abgeordnete in Thüringen, in einem sehr konservativen, auch sehr streitigen CDU-Landesverband. Antje Tillmann hat vor 10 Jahren die Vormundschaft für einen 15-jährigen syrischen Jungen übernommen, der in diesem Jahr seine Ausbildung beginnt, seine Meisterausbildung. Der junge Mann ist inzwischen 25 Jahre alt. Antje Tillmann kandidiert nicht mehr für den Deutschen Bundestag, war bisher finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und hat in einem persönlichen Text in der Thüringischen Landeszeitung ihren bisherigen Wählerinnen und Wählern Auskunft darüber gegeben, warum sie nicht mehr kandidiert, unter anderem wegen dem sehr, sehr harschen Ton in unseren politischen Debatten. Und in diesem Abschiedstext, den wir hier gerne verlinken, beschreibt sie auch, warum sie die pauschalen Rückkehrforderungen gegenüber den syrischen Geflüchteten in Deutschland, von denen ja ganz, ganz viele Menschen in Deutschland wohnen und leben seit 2014, 2015, warum sie die falsch empfindet, mit dem Blick auf ihre eigenen Lebenserfahrungen, eben mit ihrem Ziehsohn, wie sie schreibt. Und das halte ich für einen eigentlichen Realismus. Denn sie verschweigt in ihrem Text natürlich nicht, dass es keine gleichen Möglichkeiten für alle syrischen Kinder und Jugendlichen und Familien gab in diesen letzten 10 Jahren. Aber dort, wo sich Leute engagiert haben, und das sind ja ganz häufig auch Christinnen und Christen, ja, Antje Tillmann ist selber katholisch, dort kann Integration, dort kann Zusammenleben mit geflüchteten Menschen funktionieren. Und das halte ich für den eigentlichen christlichen Realismus in der ganzen Debatte.
Ich finde daran tatsächlich eben auch bemerkenswert, und ich komme jetzt aus dem CSU-Land, also ich könnte nicht mal die CDU wählen, wenn ich wollte. Bei mir ist es die CSU in Bayern, auch eben, ich nenne es ja immer Pragmatismus, ja, also man hört natürlich einiges, man ist über die Weltlage unzufrieden, auch immer wieder hier irgendwo im Ort unzufrieden, dass halt Flüchtlinge hier zugeteilt werden etc. pp. Man kennt das jetzt aus den letzten 10 Jahren, aber wenn ich dann Leute eben hier sind, die Hilfe brauchen, dann wird denen auch geholfen. Das steht völlig außer Frage, und es sind aber immer die Kirchengemeinden, die da mit dabei sind. Und ich bin mir einfach nicht wirklich sicher, ob die CSU sich einen Gefallen dadurch tut, wenn die Menschen dann auch merken, dass es unmittelbar in das Engagement in ihrer Lebenswelt mit den Menschen, die sie die letzten Jahre kennengelernt und begleitet haben, eben direkt hineingeht. Was mich jetzt auch mit Blick nochmal auf unseren letzten regulären Podcast interessieren würde, wo wir über Religionspolitik und die Bedeutung der Kirchen gesprochen haben, hatten wir von der CDU auch noch zitiert, wie groß wertschätzend sie dem Beitrag der Kirchen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt gegenüberstehen. Mich würde schon nochmal deine Einschätzung interessieren. Wir haben jetzt eine klare Stellungnahme der beiden großen Kirchen, die allen CDU-Abgeordneten auch zuging. Und man muss ja jetzt festhalten, es gab dann am Ende jetzt nur 9 CDU-Abgeordnete, die daraufhin dann gesagt haben, da stimmen wir dagegen oder nicht mit ab. Ja, also wie schätzt du denn jetzt dann eigentlich das Verhältnis von der CDU zu den Kirchen ein?
Also ich zitiere mal den stellvertretenden CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden Steffen Bilger, der ja diese Stellungnahme der Kirchen bereits am Dienstagabend kommentierte online auf X, ne, das ist ja der Debattenort für Christdemokraten. Und der schrieb da, überrascht nicht, interessiert nicht. Und in der Zeit war in einem Artikel von Mariam Lau gestern zu lesen, dass ein CDU-Abgeordneter, natürlich nicht mit Namen zitiert, gesagt hätte, man wolle sich nicht mehr an die Vorgaben von Scheißgerichten halten. Also ich finde, wir erleben hier einfach eine absolute Erosion dessen, was wir unter Christdemokratie und anständigen Konservatismus in unserer Gesellschaft ja brauchen. In dieser CDU-CSU-Fraktion. Ich weiß, dass die Kirchen damit sehr unzufrieden sind, weil sie sich sehr gute Beziehungen zur CDU und CSU natürlich wünschen. Und es gibt auch massig Gesprächsfäden. Also es ist jetzt nicht so, dass da Schweigen herrscht. Ne? Also die CDU-CSU ist nicht die AfD. Ja? Sondern es gibt ganz viele Gesprächsbrücken. Man ist bei jedem politischen Anlass miteinander im Gespräch. Aber es ist auch bemerkbar, dass in der Ära Merz das Interesse in Berlin jedenfalls, also in der Bundespolitik, an den Einlassungen der Kirchen von Seiten der CDU-CSU erheblich nachgelassen hat. Ich persönlich bin auch gespannt, was Friedrich Merz bei seiner Bibelarbeit beim Deutschen Evangelischen Kirchentag Ende April, Anfang Mai denn sagen wird nach diesem Theater dieser Woche.
Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht vom Januar.
Ich bin Christin und keine Fatalistin. Schwarzmalen ist keine Option. Unsere Fassungslosigkeit muss zu Widerstand werden. Deswegen bin ich heute hier. Deswegen sind wir alle heute hier. Bitte schaut euch um. Schaut in die Gesichter, die neben euch stehen. Leuchtet sie an, wenn ihr wollt. Wir sind nicht allein. Es ist nicht alles dunkel, denn wir machen das Licht an. Wir strahlen zusammen wieder hell. Hier heute in Berlin, an ganz vielen Orten in Deutschland und auch an anderen Orten in Europa und auf dieser Welt. Wir sind viele und wir geben nicht auf. Und wir mahnen die Mächtigen, hört auf zu hetzen, bleibt bei der Wahrheit und verdreht keine Fakten. Verratet nicht die Menschen, die Schutz suchen, achtet Recht und Gesetz, dient dem Gemeinwohl und hört endlich auf zu hassen. Hass ist gottlos. Alle reden von Brandmauer dieser Tage, aber zuallererst brauchen wir Anstand. Und wer Anstand hat, macht keine Sache mit Rechtsextremen, sondern hält Abstand. Und zwar im Größtmöglichen. Lieber Herr Merz, wer Anstand hat, hält Abstand. Im Parlament und überall.
Was ihr gerade gehört habt, war die Rede der Präses der EKD, Anna-Nicole Heinrich, auf der Lichtermeer-Demo am vergangenen Samstag. Wir haben jetzt ja gerade schon auch über öffentliche religiöse Rede gesprochen und ich finde, hier ist wieder durchaus so ein Beispiel, was ich sehr gut fand, wie sie es gemacht hat, dass die Kirche sich da einbringt und gegen den Faschismus, den aufkeimenden, demonstriert. Und hier sogar auch Anna-Nicole Heinrich nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach nur eine Rede hält, die auch einfach sehr stark war, sondern auch abschließt mit einem Gebet und einem klaren Bekenntnis zu Gott und hier auch dann sehr schön klar gemacht hat, was es heißt, wenn man sich dazu bekennt und dass es einfach auch immer politisch ist, wenn man glaubt und man nicht einfach sagen kann, das hat alles mit unserem Leben und unserer unmittelbaren Umwelt und der Politik alles so gar nichts zu tun und man könnte das in irgendeiner Weise direkt voneinander trennen.
Außerdem ist es natürlich erstaunlich und schön, dass also eine Vertreterin der evangelischen Kirche nach wie vor bei solchen Gelegenheiten mit dabei ist. Federführend waren ja hier Fridays for Future wieder und Compact und da sind die evangelischen Kirchen auch aufgrund personeller Konvergenzen mit dabei. Und insofern ist es ja in einer Gesellschaft, in der Religion oder die Kirchen an Bedeutung verlieren, immer noch erstaunlich und ich denke positiv. Und man sieht ja auch den Reaktionen oder hört den Reaktionen in den Ausschnitten, die wir jetzt hier haben, an, dass es auch eine Reaktion darauf gibt, wenn jemand in der Öffentlichkeit sich als Christin zu erkennen gibt und pointiert aus dem eigenen Glauben heraus politisch Stellung bezieht.
Und das ist doch eine gute Nachricht. Wir haben noch einen Ausblick auf dieses Jahr. Schon mal ein wichtiger Hinweis für alle Freundinnen und Freunde des Kirchentags, die da hingehen werden nach Hannover. Nämlich bekommt der Eule-Podcast einen Panel, Philipp. Du wirst zusammen mit Carlotta Israel, die ja sonst die Kolumne Sektion F schreibt, auf dem Kirchentag in Hannover zu sehen sein. Man kann euch live besuchen.
Richtig, das kann man. Und zwar...
Wie muss ich mir das vorstellen, Philipp? Ihr schüttelt dann allen einmal die Hand, oder?
Es gibt auf diesem Kirchentag zum ersten Mal eine Podcast-Bühne. Und zwar zentral in der Messehalle. Also man hat dankenswerterweise, ich nehme an, auf meinen Vorschlag hin, das Zentrum Digitale Kirche geschleift. Insofern, dass man da jetzt nicht mehr extra hinfahren muss, sondern entscheidende Teile dieses Zentrums mit integriert ist in direkt die Landschaft, die sich in der Messe in Hannover entfalten wird. Und dazu gehört eine Bühne, auf der Tage des Kirchentags über Live-Podcasts stattfinden. Und ein Slot ist tatsächlich ein Eule-Podcast Q&A mit Carlotta Israel live vom Kirchentag, das dann infolge des Kirchentages auch hier im Eule-Podcast als Episode mit ausgestrahlt wird. Aber man kann natürlich auch live vorbeigehen. Am Kirchentags-Donnerstag, das ist der 1. Mai 2025, 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr, Halle 6, Messegelände. Da findet ihr uns auf der Bühne, Carlotta und mich. Und ich glaube, wir haben danach auch noch Zeit zum Hallo sagen und quatschen jenseits der Bühne. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und alle, die es nicht nach Hannover schaffen, können sich darauf freuen, dass dann im Mai, denke ich noch, diese Live-Episode Q&A mit Carlotta auch hier ganz normal im Podcast-Feed ausgestrahlt wird.
Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast Freunden, Kolleginnen und Bekannten empfehlt. Lasst gerne eine Bewertung und am besten noch einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Liked und teilt die Episode auch auf den Social-Media-Plattformen, damit noch mehr Menschen vom Eule-Podcast erfahren. Und unsere Arbeit kannst du unterstützen mit einem Eule-Abo. Bereits ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Alle Infos dazu findest du auf eulemagazin.de/abo. Tschüss, Philipp.
Tschüss, Michael.
Tschüss.